Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört uns nach dem Bundesliga-Punktspiel der Frauen am Sonntag, das der 1. FC Union Berlin beim 1. FC, come on FC Köln, verloren hat mit 1-2. Und wollen wir über Kapus reden. Hallo Daniel.
Also über den im Speziellen nicht mehr. Der war tatsächlich der Grund dafür, dass ich relativ schnell dann doch den Ton ausgemacht habe.
Und Hans-Martin, hi.
Hallo. Ich habe den Ton angelassen.
Also ich habe ihn auch angelassen, weil ich konnte den Capo nicht getrennt vom Kommentator, der ganz hervorragend war bei Datsen, hören. Und dann habe ich gedacht, okay. Und vor allem...
Apropos Moderator, weiß irgendjemand, wie alt Marian Noack ist eigentlich?
15.
Das hätte jetzt mit den Tagen kommen müssen. Nein, nee,
das ist nicht. Okay, ich habe das gestern extra nochmal bei jemandem gecheckt, der mir schon vor einigen Monaten geschrieben hat, dass das eine ganz tolle Spielerin ist und Union kann sich darauf freuen. Dann habe ich dann gestern geschrieben, hey, kannst du mir sagen, wie alt sie ist? 15.
Es ist verrückt, dass aber sowohl Kicker als auch, ich glaube, Soccer, Donner und auch noch irgendwer anders sie als 2009er Jahrgang haben. Ne? Also sie haben alles falsche Geburtsjahr. Deswegen war ich so ein bisschen irritiert. Auf der Union-Homepage steht kein Alter und kein Geburtsjahr. Und in allen Verlautbarungen von denen sagen sie 15. Also wird 2010 stimmen.
Ja. Worauf ich ja noch hinaus wollte, ist, weil wir beim Capo stehen geblieben waren, dass die Gesänge am Anfang hat mich Steffi, die heute leider nicht dabei sein kann, aber mit der ich gestern das Spiel geschaut hat, gefragt, was die denn da singen und ob das ein Wechselgesang sei. Und da habe ich jetzt gedacht, es klingt wie scheiß DFB, aber es wäre jetzt ein bisschen komisch. Und irgendwann habe ich dann dieses Come on FC so rausgehört. Aber es war gar nicht so einfach, das zu dechiffrieren.
Also ich fand jetzt nicht, dass es besonders schwierig war, das zu verstehen.
Wir haben einfach nicht so gute Ohren wie du.
Ja, oder die Geräuschabmischung war vielleicht zwischen Stadionton und Kommentar bei AFTV noch anders als bei Datsen. Das kann natürlich auch sein. Ich habe es allzu gut verstanden, würde ich damit sagen.
Na gut, dieses Spiel jedenfalls, ich glaube, wir müssen ein bisschen drüber reden, weil das ist ja aus Unionssicht ein bisschen merkwürdig verlaufen.
Oder? Ja.
Ja.
Wie meinst du merkwürdig?
Naja, es fing super an und dann hörte es sehr lange sehr schlecht auf. Würde ich sagen. Also ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Also super Anfang waren einfach zwei Chancen. Das eine ist gleich ein Tor geworden durch
Sophie Weidauer.
Sophie Weidauer, Entschuldigung. Und dann gab es noch die Freistoßchance von Atanasia Moraitu. Und danach hat, glaube ich, noch Köln gespielt.
Ja, was ich sagen würde, war, dass so ein bisschen der Effekt war, dass dieses Spiel, dieses Tor dem Spiel nicht besonders gut getan hat aus Union-Sicht. Man weiß aber dann natürlich auch immer nicht, ob es andersrum besser gewesen wäre. Ne? Also,
erstmal in Rückstand gehen, meinst du?
Ja, oder das Tor nicht schießen. Vielleicht wäre es dann ähnlich bescheiden gewesen, nur ohne, dass man immerhin führt dabei. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass sie couragiert angefangen haben und dann nach dem Tor nicht mehr so couragiert weitergespielt haben, sondern sich dann ein bisschen zu sehr haben zurückfallen lassen und Köln haben machen lassen. Aber wie gesagt, das kann natürlich auch sein, dass es dass diese Kausalkette falsch konstruiert ist und das sowieso nicht anders ausgesehen hätte, wenn es eben diese zwei Chancen und das Tor nicht gegeben hätte. Das kann natürlich auch sein.
Ist halt natürlich die Frage, also ob sie die Intensität, die sie die erste Viertelstunde ja hatten und die auch sehr, sehr gut war, wie ich fand, also da war dann, da wurde eben auch relativ früh draufgegangen und aggressiv gepresst und vor allem auch gut nachgerückt, sodass dann auch wahnsinnig viel zweite Bälle bei uns waren. Also das war ja schon, also wir hatten ja Köln ja wirklich eingeschnürt, ob man die so lange durchhält, aber ob man über 90 Minuten sicherlich illusorisch, aber was dann danach passierte, war ja quasi das Gegenteil. Also da war ja wirklich sehr wenig Gegenwehr oder sehr wenig Zugriff zumindest zum Spiel. Also klar, dass du dich mit der Führung ein bisschen zurückziehst, ist ja okay, aber damit ist Köln halt so viel besser ins Spiel gekommen, als es vielleicht nötig gewesen wäre. war so mein Eindruck.
Ich finde ja, dass wir viel zu wenig erstmal dieses 1-0 von Sophie Weidauer würdigen.
Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Weil das war ja ein fantastisches Tor, muss man sagen. Ja,
würdige mal bitte.
Weil, also einerseits sowieso schöner Ballgewinn vorher, schön diesen Druck ausgeübt, den wir gerade schon angesprochen haben, aber der Pass, dieser Flugball von Katja Orschmann war es, ne?
Ja.
Der war ja wirklich unglaublich fantastisch, auch natürlich schöner Laufweg und dann gar nicht so einfach, den dann mit einem Kontakt zu verarbeiten und war jetzt auch, also aber hat gereicht, wie Sophie Weidauer dran gekommen ist, mit der Sohle, um den halt dann gegen die Torhüterin, die halt schon rauskommen musste, weil dieser Ball von Orschmann ja schon fast in den Fünfer kam. Das heißt, die musste sich zu diesem Ball ja schon verhalten und nicht nur auf den Abschluss warten. Das heißt, irgendwie da noch eine Richtungsänderung machen, hat dann gereicht, um den Richtung Tor zu bringen. Das war schon sehr fantastisch und vor allem eben diesen Laufweg zu machen, ist schon gut, aber den dann eben so schnell zu sehen und den Ball auch schnell genug und präzise genug zu spielen, das fand ich ganz fantastisch. Ja.
Seid ihr euch völlig sicher, dass das so beabsichtigt war von Sophie Weidauer? Also
wenn du mich jetzt fragst, ob ich mir sicher bin, würde ich sagen, nö. Was, hat sie was dazu gesagt?
Nee, habe ich nichts gelesen und die Videostimmen sind, waren noch nicht raus vorhin, als ich geguckt habe.
Dann würde ich wie bei einem durchschnittlichen Mann einfach erstmal die Absicht vermuten. Und wenn es Zufall war, dann war es gut gemacht.
Also wenn das Absicht war, war es unfassbar gut, also weil es wirklich nicht viel Chancen gab, der Winkel echt spitz war. Und sie den Ball ja dadurch, dass sie ihn mit der Sohle gespielt hat, eben auch nicht irgendwie an der Torhüterin vorbei lupfte, wo sie vielleicht noch mit dem Arm ran, sondern die wirklich so, also es ging halt wirklich sehr, sehr gut vorbei an ihr. Also das war schon sehr hübsch. Ja, insgesamt. Also nehmen wir es einfach an und Top-Leistung.
Ja, ich habe mich einfach sehr gefreut für Sophie Weidauer, weil ich finde, dass Union, ich weiß gar nicht, wie sage ich denn das, sie betreibt einen sehr hohen Aufwand, kommt aber gar nicht so auf den Abschlusspositionen wie andere Offensivspielerinnen. Mhm. Einfach durch die Art und Weise, wie sie eigentlich spielt und wie Union sonst zur Abschlussposition kommt. Also weil sie halt nicht diese schnelle Spielerin ist, sondern eigentlich, wenn man sich durchkombiniert, ja eine Spielerin ist, die in Abschlussposition kommt. Und gerade durch Naika Reißner in der Vergangenheit war es ja so, dass eher so mal übers Tempo kommen und dann so rein, das waren nicht ihre Sachen. Deswegen freue ich mich immer, wenn sie zu solchen Schüssen kommt.
Ja, sie war bisher, glaube ich, noch nicht ideal eingebunden. Den Eindruck hatte ich auch.
Und da freue ich mich einfach, wenn sie da vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen da auch findet.
Absolut, und dafür ist es ja auch gut, wenn man eben sieht, es gibt auch Mechanismen, die dazu führen, wenn man eben solche Laufwege anbietet, wird man bedient und belohnt und so. Ja.
Ich habe ja vor allem diese langen Bälle von Katja Orschmann ein bisschen vermisst, diese Laserbälle.
Das war jetzt kein Laserball, weil Laserball ist ja eher so linienbrechender, flacher mit Tempo.
Linienbrechend wahrer, möchte ich mal sagen.
Genau, aber linienlupfend.
Ja.
Linienlupfender Zauberball. Ja.
Ich reiß mir gerade die Ohren ab.
Okay. Traumpässe, sag doch einfach Traumpässe.
Ja.
Ja.
Ne? Das haben wir ja schon. Das
ist schön allgemein.
Gerne wieder. So.
Ja.
Aber wieso ist Union aus dieser Passivität nicht mehr rausgekommen?
Ja, das, da waren ja auch die zitierten Spielerinnen und Trainerinnen etwas unspezifisch beziehungsweise ratlos, dass es dann so ein bisschen fahrig wurde. Also das Gegentor, das kam ja schon in der Phase, in der 28. Minute, das kam ja schon in der Phase, in der Union schon passiver war, ohne dass Köln in der Zeit wirklich krass gefährlich war, wenn ich mich recht erinnere. Obwohl, nee, die hatten schon zwei, ein paar Konter, aber und das war halt ein Standard, ein sehr guter Standard. Davon gab es dann noch einige von, ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, die Nummer 9. Das war halt ein, sagen wir mal, schon auch ein Mismatch im rechten Strafraum, dass Tomke Schneider gegen Marina Hegering zum Kopfball gehen musste. Und das war ein offensichtlich einstudiertes Ding, also lang, aus dem linken Halbfeld an den rechten Pfosten, Hegering köpft in die Mitte und irgendjemand hält den Fuß hin und das Ding war drin und das war ja in dem Moment dann auch nicht mehr doll zu verteidigen. Also,
Ja, es war Adriana Achinska war die Flankenbringerin. Und ich fand es schon bitter, dass es in der Mitte nicht verteidigt wurde, weil klar, auf außen, das war dann auch nicht so einfach da, wenn die Angreiferin halt die richtige Position zum Ball hat, für Tomke Schneider den abzufangen, war nicht so einfach. Aber sie haben halt in der Mitte die, Jessen war das, die das Tor gemacht hat, ne? Die haben sie halt, Laura Vogt.
Ja,
die haben sie andere. Krass, ja, die haben sie krass aus den Augen verloren einfach.
Ja.
Und sich, also ich glaube, war es in Samantha Steuerwald vielleicht, die sich dann einfach auch auf die falsche Spielerin orientiert hat. Und wenn diejenige, die, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wer es war, diejenige, die da zugeteilt war und zuerst auch an der Torschützin dran war, wenn die da dran geblieben wäre, wäre da auch eine Chance gewesen, da vor dem Ball zu bleiben. Aber also auch nicht so einfach, weil die Richtung vom Ball ja quasi auch wechselt, von der Flanke zu der Ablage. Aber dass die halt komplett alleine dann mitten im Strafraum am Fünfer an den Ball kommt, darf natürlich nicht passieren.
Ja, das stimmt schon. Ja, aber war trotzdem, muss man sagen, auch sehr gut gemacht. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war die Richtung von Negerings Kopfball schon auch Richtung langer Pfosten. Also der hätte, glaube ich, auch fast so reingehen können. Aber ja, und danach war irgendwie echt, dann danach war dann Bruch, fand ich. Also vorher schon nicht mehr so richtig gut, aber dann war irgendwie Verunsicherung.
Und dann fiel dann relativ schnell das zweite Tor.
Ja.
Aber das war halt auch deswegen ärgerlich, weil dann so gerade die halbe Minute vorher eigentlich das erste Mal war dann, dass Union wieder mal am Ball war und ein bisschen nach vorne kam. Dann gibt es ja diesen Ballverlust, während alle schon relativ weit nach vorne geschoben sind, alle auch aufgerückt stehen. Unweigerlich ein gefährlicher Ballverlust ist, auch wenn er fast am Strafraum von Köln passiert, aber die spielen dann halt schnell gut raus hinten. Und dann ist, würde ich sagen, ein bisschen ein Fehler und ein bisschen Pech in dem Versuch, den zu verteidigen, weil Katja Waschmann ein bisschen zu forsch quasi versucht, auf den Ball drauf zu gehen und dann halt schnell überspielt wird und Steuerwald noch versucht, den auszuputzen und dann die Stürmerin es eben gut macht, sie diese Rettungsaktion dann nicht hinkriegt und ja, dann ist die Situation halt vorbei. Aber wie gesagt, ich fand es halt schade, weil das gerade mal so ein Versuch war, so ein bisschen wieder offensiv ins Spiel zu kommen, der dann mit dem Ballverlust und dem Tor bestraft wurde.
Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen das Thema, ne? Dass diese Balance dass wir die Balance zuletzt nicht so richtig gut hingekriegt haben zwischen sinnvoll nach vorne spielen und trotzdem nicht hinten offen stehen. Und Katja Oschmann sieht da wirklich nicht so wahnsinnig gut aus, aber da muss man auch mal kurz den Pass und den Laufweg loben, also die auch beide wirklich exzellent waren. Und die Kölnerin bleibt ja dann im Strafraum auch sehr cool. Das war natürlich auch dadurch erleichtert, dass Sammy Steuerwald halt seitlich ihren Laufweg kreuzt, also sozusagen von der Seite mit Schwung, mit großem Tempo kommen muss und dann da natürlich nicht kleinteilige Bewegungen aus dem Schwung heraus unbedingt mitgehen kann, ne? Also das war dann einfach wirklich und dann sehr cool gemacht und sehr guter Abschluss. Also ja, Chapeau. Aber das war nichtsdestotrotz schon sehr, sehr ärgerlich, weil es eben auch vielleicht nochmal eine Chance gegeben hätte, sich da irgendwie besser reinzukämpfen und irgendwie war es danach ganz schön tot. Also wäre ja fast noch schlimmer gekommen.
Ihr meint den Elfmeter.
Ja,
ja.
Also den hat Tomke Schneider verursacht, indem sie versuchte da irgendwie einen Konter abzulaufen, quasi im Strafraum. Mhm. Die Stürmerin kreuzt den Laufweg von Tomke und Tomke hätte die Spielerin laufen lassen können. Das war, glaube ich, die einzige Chance, diesen Elfmeter noch zu verhindern, weil sie halt so ungünstig zu der Spielerin stand.
Mhm. Genau, das war ein guter Ball von Köln und es war dann sehr schwer, das ohne Foul zu verteidigen, würde ich sagen.
So, der Elfmeter auf jeden Fall unstrittig. Oder ist irgendjemand hier der Meinung, wir brauchen jetzt einen Videoassistenten deswegen?
Wir brauchen auch nicht einen Videoassistenten, wenn er strittig wäre.
Und da gehe ich mal drüber hinweg, kannst Martin, das ist ja immer diese politischen Botschaften, die hier so eingestreut werden.
Willst du mir jetzt erzählen, Fußball sei nicht politisch?
Nee, das hat überhaupt nichts im Stadion zu suchen. Und ich wollte darauf hinaus, dass der Elfmeter ja mit einer guten Überzeugung geschossen wurde. Karaböse flog in die andere Richtung. Aber er war halt mit voller Wucht, also ich habe selten einen Elfmeter so schön unter die Latte gehämmert gesehen. Und dann flog er halt wieder raus.
Ja.
Brauchte man auch keine Torlinientechnologie, um das auch noch zu sagen?
Die finde ich ja gut.
Ach so, ja?
Ja.
Okay. Und wie ist es mit halbautomatischer Abseitslinie?
Ich glaube nicht, dass es gut genug wäre.
Okay. Also da hatte Union jedenfalls mächtig viel Glück. Aber das hat so richtig nicht mehr in der zweiten Halbzeit funktioniert. Köln hat aus meiner Sicht nicht sich viele Chancen herausspielen können in der zweiten Halbzeit, aber Union fast gar keine.
Ja, das war dann, irgendwann war so das zentrale Mittelfeld Lava. Es ging halt immer wieder über die Flügel und aber da auch nicht wirklich, das wurde schon relativ resolut dann in der Mitte meist abgeräumt von Köln, wenn es überhaupt zu sinnvollen Durchbrüchen kam. Also, und es blieb beim, ja, immer, wir versuchen immer dasselbe nochmal. Gab noch diverse Wechsel, also darauf sollte man vielleicht trotz allem auch nochmal eingehen, auf die Personalsituation, die ja schon durch die jetzt auch noch dazugekommenen Verletzungen von Naika Reisner und Tanja Pawolek schon eine Abweichung von der bisherigen Stammformation war. Dass Atanasia Moreto gespielt hat, ist, glaube ich, auch das erste Mal in der Startelf gewesen, wenn ich mich nicht irre.
Richtig, da vielleicht noch vorneweg, die hatten ja eine taktische Grundaufstellung im Fernsehen gezeigt. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei anderen Anbietern war, aber bei Datsun war das dann Dreierkette und Moraito hätte da Schienenspielerin gespielt. Da hatte ich mich schon gewundert, weil ich dachte, auf das schmale Brett kommt doch kein Mensch. War dann auch nicht so.
Nee, war eine Viererkette. 4-4-2. Oder 4-2-3-1 steht es auf der Vereinszusammenfassung drin. Also ist jetzt die Frage, ob Sophie Weidauer wirklich hinter Eileen Kempel gespielt hat oder auf gleicher Höhe. Ansonsten links Lisa Heiseler, rechts Dina Orschmann und in der Mitte so eine Art Doppel-6 Jenny Hipp und Atanasia Moreto. Und genau, Jenny Hipp ist reingerutscht, also die war halt Gott sei Dank von der Verletzung rechtzeitig zurück. Aber dann saßen halt insgesamt noch 6 Spielerinnen auf der Einwechselbank, unter anderem die schon erwähnte Maria Noack mit 15 Jahren, die dann auch später zu ihrem Debüt kam. Also das ist auch schon eine sehr dünne Personaldecke und wir hatten ja auch in den letzten Spielen besprochen, immer mal, dass vielleicht eben ist doch noch ein bisschen Leistungsabfall zwischen der ersten Elf und den weiteren Kaderspielerinnen gibt in gewissen Positionen. Und das kann natürlich auch zum Tragen kommen. Und sei es einfach dadurch, dass es nicht so eingespielt ist. Ne?
Genau, das wollte ich auch gerade sagen, dass man jetzt sowieso ja noch nicht komplett den funktionierenden Lauf und die funktionierenden Mechanismen hat. Und in die reinzukommen ist natürlich dann, wenn man die Aufstellung auch noch immer durchwechseln muss, nicht einfacher.
Ich hätte jetzt auch gesagt, dass halt angesichts auch der Wechseloptionen die Variabilität ja ein bisschen fehlt, um auch im Zweifelsfall auf Leistungsschwankungen überhaupt reagieren zu können.
Mhm. Ja, klar.
Also das ist tatsächlich eine schwere Situation für Union. Ich hätte so ein bisschen erwartet, dass man da mehr diesen Fußball versucht zu spielen, den man ein bisschen angekündigt hatte im Sommer, wo es hieß, aus einer sehr gefestigten Defensive sich rausspielen. Aber das ist irgendwie fahrig viel vorhin, das Wort, und ich würde sagen, das kann man für die letzten Spiele immer sagen.
Ja, das, was Hans Martin gesagt hat, dass es halt gerade nicht klappt, irgendwie eine Balance zu finden, offensive Präsenz zu entwickeln, ohne dabei zu offen zu stehen. Das würde ich sagen, ist gerade so ein bisschen das Kernproblem.
Und dann bringst du dich natürlich auch in die Situation, dass sozusagen auch alle Abwehrspielerinnen auch immer wieder individuelle Fehler machen, aber eben auch, weil sie manchmal häufiger in Situationen kommen, in denen diese Fehler so eine Tragweite haben. Also das ist ja nicht grundsätzlich, weil die schlechtere Spielerin sind, glaube ich, aber da greift noch einiges nicht so richtig zusammen und ist weiter viel Arbeit und ich bin da trotzdem, also sagen wir mal, wir sind ja schon in der komfortablen Situation, dass niemand ernsthaft erwartet, dass Union in Abstiegssorgen gerät. Und dann muss sich die Mannschaft halt weiterentwickeln und dann braucht es vielleicht ein bisschen mehr Zeit, als wir gehofft haben oder so. Oder als auch die mediale Aufmerksamkeit vielleicht ein bisschen suggeriert hat.
Ja, wobei dir natürlich davon ausgegangen ist, dass alle neuen Spielerinnen auch zur Verfügung stehen.
Ja.
Da würde ich jetzt mal den Punkt machen. Ich glaube, Dina Oschmann hat heute auf Insta gepostet, dass man quasi das würde machen, dass man jetzt näher zusammenrückt. Sehr verkürzt gesagt. Und ich glaube aber, dass das tatsächlich auch die Möglichkeit dazu bietet, da ein bisschen als Mannschaft eng zusammenzurücken und dann sich vielleicht auf das erstmal zu besinnen, was so gemeinhin so die Grundtugenden sind im Fußball und dann halt aus irgendeiner Art von Kompaktheit zu sehen, was man dann machen kann offensiv. Aber ich glaube nicht, dass, also dieses Offenstehen, ich glaube auch nicht, dass das gegen Leipzig jetzt besonders erfolgversprechend ist und Leipzig ist ja dann nach Köln jetzt die zweite Mannschaft, die auch so ein bisschen mehr nach Erfolgserlebnissen sucht, aktuell noch.
Was? Ja, ja, schreis nicht.
Ich soll nicht jinxen?
Schreis nicht, Hase.
Ach so, ja. Ich habe es jetzt offiziell nicht gejinxt.
Ja.
Ja. Aber ich sehe da jetzt auch eine Möglichkeit, aber es ist natürlich auch so ein bisschen Pfeifen im Walde von mir.
Ja, klar. Ja.
Es ist natürlich aber schon so, dass man auch sieht, dass sie als Mannschaft und Team noch dabei sind, sich irgendwie in dieser Konkurrenz zu situieren und da eben das zu finden, was funktioniert auf dem Niveau. Und dass das Niveau eben nochmal wechselt, dass sie schon mithalten können, das hat man jetzt auch gesehen, ne? Also solche Tore wie eben das kann man ja auch schießen, das ist ja schon mal gut, aber da eben die Balance zu finden, das ist offenbar schon noch eine Herausforderung. Aber es ist ja auch okay, wenn man eben zum ersten Mal in der Liga spielt. Ja. Und irgendwie diese Liga dann da quasi auf Anhieb zu den besten Teams zu gehören oder den Anschluss zu den besten Teams schon zu haben und irgendwie gegen die Mittelklasse-Teams standardmäßig zu gewinnen, das ist vielleicht halt auch dann doch ein bisschen, wäre doch ein bisschen ein vermessener Anspruch vielleicht.
Ja, sicherlich schon. Weil vor dem Freiburg-Spiel hatte ich irgendwie so gedacht, dass da werden wir mal sehen, wo wir stehen, weil vielleicht Freiburg das war, was vielleicht so intern als Benchmark ausgegeben wurde. Also die Mannschaften hinter den großen drei, vier so.
Wobei Freiburg auf drei ist aktuell.
Ja, ja, eben, gut. Die waren halt, also die spielen halt auch eine jetzt sehr gute Saison. Bei Köln hatte ich schon irgendwie, also ja, Köln war halt so eine der Mannschaften, wo ich dachte, da müssten wir die Punkte holen, wenn wir sie holen. Und dass die sich natürlich auch gut verstärkt haben und mit Hegering hinten drin, das macht ja schon extrem viel aus, muss man einfach sagen. Es gehört aber eben auch dazu. Und sie waren deutlich besser, als ich sie erwartet habe, tatsächlich.
Ja, bei Köln muss man einfach immer, so wie du gesagt hast, an die Verstärkung denken und nicht an die Auftritte aus der letzten Saison.
Ja, ja. Und die Verletzungsmiserie, also die ist ja schon auch relativ eklatant, also klar, aber irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass in dieser Saison, auch wenn mir so jetzt die jahrelange Beobachtung des Frauenfußballs fehlt, aber dass in dieser Saison allgemein die mittelschweren und schweren Verletzungen extrem viele sind. Jetzt hat sich Giovanna Hoffmann das Kreuzband gerissen am Wochenende. Also das ist ja wirklich noch mehr solche als ohnehin im Frauenfußball, ist mein Eindruck.
Ja, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, weil ich habe vergangene Saison vor allem die zweite Liga geschaut. Da gab es nicht so viel Berichterstattung über Verletzungen anderer Spielerinnen, also aus anderen Clubs. Und Bundesliga habe ich nicht so verfolgt. Und im Vorjahr Regionalliga habe ich auch nicht so viel verfolgt. Hm. Also, dass ich da jetzt sagen könnte, es ist jetzt mehr oder weniger, ist auf jeden Fall auffällig, wie viel das ist, wenn man seine Sehgewohnheiten sonst mit dem Mentner Fußball hat. Na gut. Also wir spielen nächstes Mal gegen Rasenballsport Leipzig wieder 12 Uhr, ne?
Ja. Ja.
Das ist doch deine Lieblingsanschlusszeit. Kurz nach, da kannst du direkt von der Arbeit hingehen.
Vielleicht.
Hans-Martin möchte nichts über die Anschlusszeit weiter
sagen. Nee, ich war gerade kurz abgelenkt. Nee, mir ist es doll zu früh. Also einer der wichtigsten Gründe, in die erste Liga aufzusteigen, bei den Männern war, dass nicht mehr 13 Uhr Fußball gespielt wird.
Ja, ich meine, wenn man es positiv sehen will, ist für alle was dabei, weil es ja ungefähr 25.000 verschiedene Anschlusszeiten gibt.
Das ist richtig. Oh. Der Premium, wie haben sie es genannt auf Magenta? Der Premium-Freitag, Sonntag, weil irgendwie 5-4 Spiele sind. Sorry.
Ich wollte noch darauf hinweisen, darf ich jetzt?
Ja.
Okay. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass der Chat uns erklärt hat, was kein Laserpass und kein Traumpass ist, sondern dass es Butter und Zucker von Katja heißt, wenn man diesen Pass beschreiben möchte. Und ich finde, dabei können wir es auch belassen.
Ja. Und hoffentlich mehr davon.
Genau. Dann hätten wir noch zwei ganz kurze Themen. Union und das Land Berlin haben gemeinsam eine Erklärung herausgegeben, dass sie den Stadionausbau jetzt so, wie Union das sich gedacht hat, gut finden.
Neuerdings sich das gedacht hat.
Ja, also das, was im letzten Podcast dann auch schon mal kurz angesprochen wurde, das heißt Ausbau jetzt mit 34.500 Plätzen, habe ich das richtig im Kopf?
Ja.
Und wenn die Infrastruktur mitgewachsen ist, sage ich jetzt mal ganz wertfrei.
Mitgewachsen wurde?
Sein wird.
Ja.
Dann kommt die Anzahl der Plätze, die ursprünglich geplant ist, zum Tragen. Und das Verkehrskonzept für 34.500 Zuschauer ist damit genehmigt. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst ungefähr? Ich habe bestimmt irgendwelche Fehler gemacht und also jetzt kann...
Ist das, ja, ich weiß nicht, ob es juristisch final genehmigt ist, aber es findet das Wohlwollen des Senats oder die Zustimmung des Senats.
Ich glaube, es ist erstmal politisch genehmigt, genau. Juristisch vielleicht noch nicht.
Ich glaube, das ist auch ein Verwaltungsakt womöglich, der dazwischen steht, aber da bin ich mir nicht sicher.
Okay. Dann kommt da alle mal rein in diese Diskussion. Ich glaube, wenn das so durch ist, dann ist es fein.
Ja.
Weil den 40.000 hat er wohl offensichtlich laut Berichterstattung die Polizei ihr Veto eingelegt. Und das wird ja dann wohl nicht da sein. Also insofern gehe ich mal davon aus, dass das so alles so stattfinden wird, weil sonst würde es diese gemeinsame Erklärung nicht geben. Und das Wichtige an dieser gemeinsamen Erklärung ist ja auch gar nicht die gemeinsame Erklärung, sondern dass alle auf ihre Art in diesem sehr langen Prozess ihr Gesicht wahren können.
Genau.
Und weiter miteinander arbeiten und vielleicht nicht gegeneinander.
Und das ist ja, wenn man sich anschaut, wie es da an personellen Animositäten wohl teils auch gescheitert ist bei Hertha, auch was wert, muss man halt einfach sagen. Also ist zwar trotzdem ätzend, aber vielleicht dann auch klug, sich auf einen Kompromiss zu finden, der irgendwie erstmal tragfähig ist.
Ja, nicht nur das. Ich würde halt sagen, es ist halt prinzipiell immer schon okay, nicht die Brücken abzubrechen.
Genau.
Wenn man dann noch auf Leistung angewiesen ist. Egal auf welche Art. Also, weil man kann jetzt natürlich diesen Stadionausbau und alles, was da war, und wir alle sind ein bisschen genervt davon und auch, glaube ich, alle Verantwortlichen bei Union, wie lange das alles dauert. Aber A hat sich, glaube ich, da die Planung über die Jahre auch immer ein bisschen verändert. Weil das sieht ja heute nicht mehr so aus, wie es 2017 war, ne?
Oh ja, ich glaube. Ich denke immer 16, aber damit liege ich meistens falsch, ja.
Ich glaube, 2017 war es. Damit hat das ja jetzt nicht so viel mehr gemeinsam vom Gesamtensemble. Mhm. Und man ist ja natürlich auch auf den Senat oder das Land Berlin auch in vielerlei Hinsicht angewiesen. Also Stichwort der Bau des Nachwuchsleistungszentrums, eventuell irgendwelche Amateurstadien und so weiter und so fort. Das sind einfach, man wird immer weiter zusammenarbeiten.
Ja.
Und deswegen ist es schon nicht sinnvoll. Und andererseits kann man so auch den Druck weiter ein bisschen hochhalten. Stichwort Bahnstrom für Köpenick.
Ja, und ein bisschen, also der Senat geht ja da auch schon noch ein bisschen in die Selbstverpflichtung oder also oder eine zwar sehr nebulöse, aber die Absichtserklärung, das halt grundsätzlich weiter zu unterstützen, daran müssen sich ja dann auch irgendwie messen lassen. Also das, da können, die können jetzt halt nicht beim nächsten Dings dann einfach reingrätschen. Und also ist sicherlich eine ein Kompromiss, mit dem alle unzufrieden sind, ist ja die Definition dann immer, ne?
Ich sage mal dazu, 2026 wird in Berlin schon wieder gewählt.
Ja.
Und dann werden wir sehen, was diese gemeinsame Erklärung dann auch wirklich, ja, gut, wert, klar, ist. In politischer, also im politischen Willen.
Ja.
Und was vielleicht auch noch im letzten Jahr noch auf den Weg gebracht werden kann. Da ist ja vielleicht auch manches möglich. Gut, das war wichtig. Und dann gab es heute eine Nachricht, die hat vor allem auf den Socials, wie das so schön heißt, Matze Koch veröffentlicht, dass die FUWO, die Fußballwoche, die heute erschienen ist, zum letzten Mal erschienen ist und ihr Erscheinen einstellen wird. Nach 102 Jahren, habe ich das richtig im Kopf? Ich glaube ja. Und das ist einerseits traurig, nee, ist einfach erstmal traurig, ja, weil es Leute verlieren ihren Job. Die Fußballwoche war eine Institution des Berliner Fußballs.
Ja, also es ist, glaube ich, auch traurig für viele, also für den Breitensport. Also das ist, also es gibt ja selten, glaube ich, so eine zusammengefasste Berichterstattung über eben den Amateurfußball. Ich weiß nicht, wie tief der Reviersport reingeht. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich, aber
auf einem anderen Gebiet auch.
Ja, größeres Gebiet und ich glaube auch ein paar mehr höherklassige Clubs, aber das ist ja schon ja, ein bisschen Fußballgeschichte eben. Andererseits aber ja, Print in Zeiten von online nachlesbaren Ergebnissen bis in die niedrigsten Ligen ist halt schwierig.
Ja, und es kann ja trotzdem schade sein und was Wertvolles verloren gehen, auch wenn's, wenn man nachvollziehbare Gründe dafür finden kann, dass es irgendwie in der Form nicht mehr funktioniert hat.
Also wenn ich das Editorial da heute richtig gelesen habe, gab es noch den Versuch, über den Berliner Fußballverband etwas zu machen und das hat dann nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Das, da gibt es keine weiteren Infos dazu. Es fehlt auf jeden Fall ein Stück. Auch ein Stück für Journalisten, um dort zu arbeiten, muss man auch sagen. Hm. Und würde sagen, wird interessant sein zu sehen, wie das vielleicht irgendwie aufgefangen wird. Mal sehen. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns nach dem nächsten Wochenende. Die Männer spielen zuerst am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause und dann die Frauen um 12 Uhr am Sonnabend schon.
Sonntag?
Nee, das ist spielfrei. Es ist noch eine Woche dazwischen.
Was? Sonntag?
Sonntag
12 Uhr.
Und danach ist spielfrei.
Danach spielen die Männer in Bremen und die Frauen nicht.
Also Daniel, diese 25.000 Anstoßzeiten sind einerseits toll für Leute, die Variabilität mögen und Varianz.
Ja, so. Die halten einen auf Trab gedanklich.
Ja, mich halt nicht. Also ich verdribbel mich da.
Ab einem gewissen Alter ist es einfach nur noch Überforderung.
Danke, ja. Hans-Martin. Dann würde ich sagen, wir hören uns nach dem nächsten Wochenende, nach den Spielen gegen Gladbach und gegen Rasenballsport Leipzig. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Ciao.